Profil Podcast.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe des Profil Podcasts. Mein Name ist Philipp Dohle aus dem Online-Ressort und ich begrüße heute im Podcast-Studio Alwin Schönberger. Hallo Alwin.
Hallo.
Den Leiter des Wissenschaftsressorts. Alwin, in deiner aktuellen Titelgeschichte geht es um ein Thema, das ja eigentlich uns alle treffen kann, und zwar um Medikamentenknappheit. Das ist jetzt nichts Neues, also das ist auch ein Thema, das immer wieder mal aufpoppt, spätestens seit dem letzten Winter. Du schreibst jetzt aber in der aktuellen Titelgeschichte, dass fast 600 Medikamente derzeit knapp oder gar nicht verfügbar sind in Österreich. Um welche Medikamente handelt es sich da, kann man das sagen?
Ja, es geht quer durch. Es sind im Großen und Ganzen fast alle Kategorien von Medikamenten betroffen. Das können Antibiotika sein, das können Schmerzmittel sein, das sind Krebstherapeutika, das sind Psychopharmaka, das sind Antiinfektiva, also Präparate, die dazu dienen, zum Beispiel virale Infektionen zu bekämpfen. Also es geht wirklich quer durch alle Kategorien von Medikamenten, die bei uns verfügbar sind. Wobei man dazu sagen muss, normalerweise heißt das nicht, dass ein bestimmtes Präparat gar nicht mehr verfügbar ist, aber es sind bestimmte Packungsgrößen oder bestimmte Dosierungen oder manchmal eben auch das komplette Präparat, das eingeschränkt oder nicht verfügbar ist. Das bedeutet dann, dass man heute auf irgendwas anderes ausweichen muss mit einer ähnlichen oder gleichen Wirkung.
Wenn man das liest, fragt man sich natürlich dann gleich, kann das dann überhaupt kompensiert werden oder gibt es schon Fälle, wo man einfach nicht das Medikament zur Verfügung hat?
Soweit bekannt ist in Österreich der Fall noch nicht aufgetreten, dass eine bestimmte Erkrankung gar nicht mehr behandelt werden kann. Jetzt überblickt man das natürlich nicht zu 100%, aber soweit man weiß, sind die Patienten bisher immer noch zu irgendeiner Art von Behandlung gekommen, sei es eben beispielsweise, dass man eine andere Dosierung des bisher gewohnten Präparats nehmen muss. Das heißt, wenn man eine höhere Dosierung braucht, muss man eventuell das niedriger dosierte Präparat nehmen und halt mehr davon, ist ein Beispiel. Oder man nimmt eine andere Marke, die aber den gleichen Wirkstoff oder einen sehr ähnlichen Wirkstoff beinhaltet und weicht halt dann auf dieses Präparat aus. Manchmal kam es auch zu Importen, weil wenn es bei uns etwas nicht verfügbar ist, heißt das ja nicht zwangsläufig, dass es in einem anderen Land ebenfalls nicht verfügbar ist. Das heißt, manchmal kann man es importieren und das so wiederum ausgleichen. Also irgendwie scheint es bisher immer gelungen sein, das Problem einigermaßen im Griff zu halten. Nur das zieht der Kreise gewissermaßen. Wenn ich was importiere, dann wird es dort weniger und so. Also mit der Zeit kann schon sein, dass dann Knappheiten eher sich verschärfen als verbessern. Und ein Problem ist es bei Erkrankungen, wo es ein gewisser Aufwand ist, die richtige Dosierung zu finden. Beispielsweise psychische Erkrankungen, wo es oft ja nicht einfach ist. Man probiert verschiedene Präparate aus, bis dann ein bestimmtes gefunden worden ist, mit dem das gut funktioniert. Und dann ist es nicht ganz leicht, dass man sagt, okay, wechseln wir morgen auf was anderes.
Das wäre meine Frage gewesen, weil es wird ja wahrscheinlich unterschiedlich sein, oder von Krankheiten zu Krankheiten,
genau,
dass man nicht einfach die Dosierung ändern kann oder halt auf ein Ersatzprodukt umstellen kann.
Bei bestimmten Krankheiten ist das sicherlich problematisch, wenn man sagt, es hat eine gewisse Anlaufzeit gebraucht, um den Patienten richtig zu dosieren mit dem richtigen Präparat, in der richtigen Stärke und so weiter. Und dann zu wechseln ist natürlich oft nicht ganz einfach. Nur, soweit man weiß, bisher hat das immer ganz gut funktioniert, es unter Kontrolle zu halten, sagen wir mal so. Ja?
Ich meine, jetzt ist die Frage, die Situation war ja absehbar. Jetzt haben wir Anfang Oktober. Das heißt, wir sind eigentlich schon mitten im Herbst, der Winter steht vor der Tür. Letzten Winter gab es schon eine Knappheit, unter anderem, glaube ich, bei Antibiotika und zum Beispiel bei fiebersenkenden Säften auch. Warum ist da so wenig passiert?
Also auf diese Frage gibt es eigentlich zwei Antworten. Ja. Die eine ist, dass Österreich damals gesagt hat, namentlich unser Gesundheitsminister, das wird nie mehr passieren, wir lassen uns was einfallen und wir werden das ganz bestimmt bis zum kommenden Herbst unter Kontrolle haben und die Versorgung wird sichergestellt sein. So, was ist jetzt bisher passiert? weiß man nicht genau. Das fragen sich viele. Es gäbe eine eigene Taskforce, deren Job es war, Strategien zu entwickeln, damit es nicht wieder passieren kann. Die haben, soweit ich weiß, 29 Mal getagt seit ihrer Gründung.
Seit Mai, glaube ich, war das.
Ja, oder? Also die Taskforce hat es schon ein bisschen früher gegeben, weil das Problem sich ja schon länger abzeichnet. Ja. Aber ab heutigen Frühjahr ist es den Menschen so richtig, oder eigentlich seit vergangenen Winter ist es den Menschen so richtig bewusst geworden. Ja. Bis Mai hat man zum Beispiel eine Liste fertig gehabt mit Präparaten, die besonders wichtig sind. Und wo man gesagt hat, okay, da müssen wir schauen, dass wir die auf Lager legen. Mhm. Was insofern schon mal fragwürdig ist, wenn man, ich sage, auf Lager legen kann ich ja nur, was da ist. Was nicht da ist, kann ich nicht einlagern. Ja, also, aber okay, man hat halt versucht, damit ein bisschen eine Art Sicherheitspolster zu etablieren. Diese Liste gibt es seit Mai. Mhm. Jetzt braucht man eine Verordnung, das ist jetzt ein bisschen bürokratisch, aber man braucht eine Verordnung, mit der man dann die Pharmaindustrie bzw. den Großhandel dazu anhalten kann, tatsächlich einzulagern. Warum diese Verordnung bis heute nicht existiert, fragen sich viele Menschen, unter anderem auch manche Mitglieder dieser Taskforce. Da gab es vergangene Woche eine Sitzung, bei der ganz offensichtlich doch einiges an Unmut geäußert worden ist, in Worten, wo sie gesagt haben, das ist jetzt bitte nicht fürs Protokoll bestimmt. Mhm. Ja. Angeblich, so höre ich, ist diese Verordnung aber jetzt nicht nur in Vorbereitung, sondern soll demnächst fertig sein und dann könnte man beginnen einzulagern. Nur das geht sich heuer natürlich nicht mehr aus. Ne? Also für heuer haben wir es quasi versemmelt. Also wenn, dann gilt das für die Saison 24-25. Das war jetzt ein Teil der Antwort. Wir haben ein Problem, das sich über zwei Jahrzehnte mindestens aufgebaut hat.
Eine Abhängigkeit.
Eine
oder?
Abhängigkeit von asiatischen Märkten, ja, hauptsächlich. Wenn man sich halt gedacht hat, okay, super, da kann man günstig produzieren, die haben geringe Lohnkosten, Energiekosten nicht viel, die Umwelt war damals relativ wurscht, was sich inzwischen auch geändert hat. Und daher hat man halt die Produktion von jetzt nicht nur kompletten Medikamenten, sondern Komponenten von Medikamenten, das sind diverse Grundstoffe, Zusatzstoffe, dies und allerlei Chemie, plus der eigentliche Wirkstoff, hat man immer mehr nach Asien ausgelagert.
Du schreibst ja, mehr als 60% der Wirkstoffe kommen aus Asien und da ja hauptsächlich aus China und Indien.
Hauptsächlich China und Indien. Ganz extrem sieht man es an manchen Beispielen wie Generika. Also Generika sind Nachbauten von Originalpräparaten, die dann auf den Markt gebracht werden dürfen, wenn der Patentschutz fürs Original abgelaufen ist.
Und das ist ja nach 8 Jahren schon. Also das
ist ja, es ist ein bisschen länger. Aber diese 8 Jahre sind die Phase, darum habe ich die 8 Jahre geschrieben, die 8 Jahre sind die Phase, in der ein Unternehmen damit am Markt Geld verdienen kann. Das Patent wird ja schon früher angemeldet, nämlich während der Entwicklung des Medikaments, da ist noch längst nicht am Markt. Ja. Ja, aber wir haben dann im Schnitt ungefähr 8 Jahre, wo das am Markt ist und wo ein Pharmaunternehmen damit Geld verdienen kann. So, dann läuft der Patentschutz ab und dann dürfen andere Unternehmen diese Präparate nachbauen. Das sind dann die sogenannten Generika. Und da habe ich also eine ganz starke Abhängigkeit von Asien, besonders bei Präparaten, die in ganz großen Volumina erzeugt und benötigt werden. Und dann sehen wir die Situation, dass bei manchen Wirkstoffen, nämlich bis zu 70%, nur noch ein oder zwei Hersteller existieren. Mhm. Weil der Preisdruck ja auch in Asien weitergegeben wurde und dann auch schon viele asiatische Unternehmen gesagt haben, ja, um das können wir es nicht herstellen. Ja? Und dann ist dann die Auswahl an Anbietern auch kleiner geworden. Ja? Darum habe ich bei bis zu 70% dieser Präparate ein oder zwei Hersteller weltweit. Und jetzt stellen wir uns vor.
Also man hat sich da komplett in eine Abhängigkeit manövriert.
Man hat sich in eine Abhängigkeit manövriert und man hat auf diese Märkte auch immer mehr Kostendruck ausgeübt. Also eine Tagesdosis Antibiotika ist billiger als das Menü im Spital. Und jetzt könnte man viele solche Rechenbeispiele machen. Ja,
das bringt die Misere ziemlich gut auf den Punkt.
Also es gibt viele solche Vergleiche, wo man sieht, wie wie wenig für wichtige Medikamente ausgegeben wird. Die Menschen haben immer im Hinterkopf, oh, die Pharmaindustrie verdient sich ja blöd und die schwimmen im Geld. Und das stimmt natürlich bis zu einem gewissen Grad oder bei bestimmten Präparategruppen. Da reden wir immer von Originalpräparaten. Nur Generika machen einen immer größeren Teil aller Verschreibungen aus. Mhm. Ja, je nach Zahl, da gibt es unterschiedliches Zahlenmaterial, aber zumindest ja, 40 oder mehr als 40% der Verordnungen sind inzwischen Generika. Mhm. Ja. Und dort ist es ganz anders. Da ist ein enormer Preisdruck und da kommt halt sehr viel aus Asien und da ist es so, dass für manche Wirkstoffe weltweit ein oder zwei Hersteller noch verfügbar sind. Ja.
Kann man es runterbrechen und sagen, dass wir jetzt den Preis dafür zahlen, dass man in den letzten Jahrzehnten relativ günstig Medikamente einkaufen konnten?
Selbstverständlich ist das so. Ja?
Okay.
Natürlich, wie in vielen anderen Bereichen des Lebens ja auch. Ja. Das ist ja auch bei, wir sehen das bei Lebensmitteln, wir haben es bei Energie früher gesehen. Also es sind ja bei Bekleidung und so weiter. Also wir haben es ja in vielen, vielen Bereichen des Lebens gesehen, wo Preise immer weiter runtergedrückt worden sind. Und bei Medizin, wo es halt um wirklich gravierende Probleme geht oft, da ist halt besonders schlimm. Ne? Und da haben wir es jetzt auch.
Aber kannst du uns das kurz beschreiben, wie das funktioniert? Also kann ich dann quasi als EU oder vielleicht als EU-Partner, als EU-Land sagen, okay, ich zahle halt mehr und dafür habe ich die Sicherheit gegeben?
Das passiert ja auch.
Das
passiert ja auch. Es zahlen ja nicht alle EU-Staaten das Gleiche für Medikamente. Und jetzt sind Pharmaunternehmen ja keine Charity-Organisationen, bekanntlich. Und daher liefern sie schon eher an Staaten, die mehr zahlen. Daher sind auch die Knappheiten, Knappheiten sind schon ein weltweites Problem.
Ja.
Aber natürlich, wenn das Angebot begrenzt ist und manche Länder mehr zahlen, dann kriegen die natürlich eher diese Präparate und sind vielleicht nicht so schnell zumindest von Engpässen betroffen.
Merkt man da in Österreich schon einen Umschwung, also dass man bereit ist, mehr zu zahlen, mehr einzukaufen zu besserem Preis, weißt du da was?
Keine Ahnung.
Okay.
Keine Ahnung. Viele Menschen pochen darauf, dass das sinnvoll wäre. Beziehungsweise gibt es ja auch dieses neue Schlagwort, dass man die Produktionsbetriebe zurück nach Europa holen soll. Reshoring wird das genannt. Ja. Und es ist eine super Idee, gar keine Frage. Macht es einen Sinn, wenn man bis zu einem gewissen Grad wieder darauf schaut, dass man einen Teil zumindest der Produktion hier Europa hat. Ja, nur das kostet halt mehr Geld. Ja, das ist ja nicht so, dass man dann so diese Preise herstellen kann. Und dann ist die Frage, sind wir halt bereit, diese 30, 40, 50 Cent pro Packung mehr zu zahlen oder nicht?
Das heißt, wenn man jetzt davon ausgeht, okay, über 60% der Medikamente werden in Asien hergestellt. Das heißt, es ist ja auch nicht nur eine Abhängigkeit am Weltmarkt, sondern auch, sollte dort irgendwas passieren, also sollte es zu Schließungen kommen, sollte es Fehler in der Produktion geben, man ist auch diesbezüglich abhängig.
Selbstverständlich. Das ist ja das Problem, wenn ich für bestimmte Präparate nur noch ein oder zwei Hersteller habe oder eine Handvoll, ja, das trifft auf Penicilline zu, ja, fünf Hersteller, von denen sind vier in China.
So. Und lustigerweise einer in Österreich,
ja, das
oder?
Hat Tradition. Also das ist der berühmte Standort in Kundl, die dort Antibiotika produzieren, nämlich Penicillin-basierte Antibiotika produzieren. Totale Ausnahme. Ja. Aber die restlichen vier auf dieser Welt sitzen in China.
Mhm.
Ja. Und natürlich, wenn ich nur so wenige habe, genügt irgendwo ein technisches Problem, und der Nachschub stockt oder die Lieferkette bricht zusammen. Das kann ein Brand sein oder hier und da mal ist eine Explosion in einem Werk oder auch viel weniger dramatische Dinge wie irgendeine kleine Produktionsabweichung. Das genügt oft. Es gibt ja ganz strenge Vorschriften, wie das auszusehen hat.
Und ja, wenn das nicht diesen Weisheitsgrad
wenn das zu
hat,
wenig
oder?
Weiß ist oder der Reinheitsgrad so nicht stimmt, ja, dann habe ich schon ein Problem. Oder wenn auf der Lieferung irgendwas passiert, wir brauchen nur an die Geschichte mit dem Suezkanal damals denken, ja, und der Weltnachschub stockt. Und dann sind wir halt genau in der Situation, in der wir gerade sind.
Hat sich die Situation eigentlich, also es ist halt auch mit Corona, kommt das jetzt noch zusammen, hat sich das durch die Pandemie irgendwie verschärft, das Ganze?
Ja, zum Beispiel deshalb, weil viele Unternehmer, also viele chinesische Unternehmen, die hier für den Weltmarkt produzieren, in Hubei ansässig sind. Also genau in der Provinz, wo auch nach allem, was man weiß, die Coronavirus-Pandemie ihren Ausgang genommen hat. Und das ist ja komplett abgeriegelt worden. Da ist nichts rausgekommen damals. Ja? Und das war natürlich ein Problem. Ein zweites Problem war eine sprunghaft gestiegene Nachfrage nach vielen Präparaten. Ne? Mhm. Und wenn da jetzt viele Faktoren zusammenkommen, dann natürlich ist das Problem schlimmer, als es in anderen Jahren ist. Und so war es ja auch. Und so haben halt sehr viele Menschen zum ersten Mal wahrgenommen, hey, Moment, wir haben ein Problem, wieso gibt's? Ich gehe in eine Apotheke, wieso haben sie das nicht? Ja, das gibt's ja nicht in Österreich, in so einem Land, wieso ist das leer? Das kann ja nicht sein. Ja. Aber da hat man es halt zum ersten Mal wirklich ganz deutlich gesehen, obwohl das Problem nicht neu ist.
Jetzt schreibst du in deiner Titelgeschichte oder wie du auch gerade sagst, dass das natürlich nicht neu ist und dass sich das auch abgezeichnet hat. Auf der anderen Seite kommt dazu, dass wichtige Medikamente teilweise, und das ist dann auch überraschend, wenn man da jetzt als Laie reingeht, auch teilweise vom Markt einfach genommen werden, weil sie nicht rentabel sind.
Das geht Hand in Hand damit. Das ist dann ja sozusagen fast noch schlimmer als der temporäre Mangel. Ja. Es verschwinden ungefähr 20 Medikamente vom Markt. Und zwar jeden Monat. Jeden Monat ist unser Sortiment um ungefähr 20 Präparate ärmer. Und ein ganz wichtiger Grund dafür ist natürlich, dass die Unternehmen sagen, das zahlt sich nicht mehr aus, das nehme ich vom Markt. Es gibt andere Gründe auch. Und es trägt auch unser Sozialversicherungsgesetz einiges dazu bei, wenn hier Vorschriften gemacht werden, was ein Präparat kosten darf. Und wenn es dann jetzt ab Oktober tritt sowas wieder in Kraft. Und wenn dann das, was noch vorhanden ist, einen bestimmten Wert übersteigt, kann es auch von behördlicher Seite einfach gestrichen werden. Ja, das erleben wir gerade. Jetzt sagen die, nein, wir werden das nicht so streng handhaben diesmal, ja, aber die Regelung ist in Kraft. Und da kommen halt viele Sachen zusammen. Und Ergebnis davon ist, dass jeden Monat 20 Präparate im Schnitt vom Markt verschwinden.
Das kommt ja dazu dann, zu der bisherigen Problematik. Was ich mich beim Lesen deiner Geschichte dann gefragt habe, ist dann natürlich auch, okay, es gibt eine Knappheit, jetzt muss man irgendwie damit umgehen. Es gibt auch eine Taskforce, die jetzt hoffentlich dann wirklich arbeiten kann auch. Aber wie wird dann am Ende des Tages überhaupt entschieden, wer dann knappe Medikamente bekommt und wer nicht? Also wie wird das ausgeliefert? Wie findet da Priorisierung statt?
Keine Ahnung. Soweit ich weiß, gibt es dazu jetzt keine ganz konkreten Vorgaben. Ich glaube, soweit ich das beurteilen kann, versucht man halt, die Bestände so weit aufzubauen und vorrätig zu haben, dass halt jeder das kriegt, was er braucht. Ja. Das ist so das Ziel, denke ich mal. Ja.
Alvin, jetzt vielleicht, wir kommen schon langsam zum Ende unseres Gesprächs, aber ich meine, Österreich ist Teil der Europäischen Union. Gibt es dann keine Bestrebungen, dass jetzt vielleicht nicht das Österreich allein aushandeln muss und vielleicht dann mit Deutschland irgendwie Medikamente tauschen muss oder mit Nachbarländern, sondern gibt es da ein Ziel, dass man das gemeinsam in der EU regelt?
Ja, das wäre natürlich absolut sinnvoll. Ja. Ich meine, es passiert sogar manchmal, dass ein Medikament deswegen nicht lieferbar ist, weil es keine deutschsprachige Packungsbeilage gibt. Ja. Also sowas könnte man zum Beispiel neu regeln. Ja. Und wenn man die Produktion oder Teile von Medikamentenproduktion zurück nach Europa holen will, heißt das natürlich nicht, dass jeder Nationalstaat jetzt seine eigene Medikamentenproduktion aufbauen soll. Nee. Das ist absurd, das kann nicht gehen, das sind die Mengen viel zu gering, als dass das wirtschaftlich sinnvoll sein könnte. Ja. Aber eine europäische Arzneimittelproduktion, das hätte bis zu einem gewissen Grad sicherlich einen Sinn. Das heißt, heißt nicht, dass man in Zukunft komplett unabhängig von Asien sein wird, aber es geht halt darum, dass auf mehrere Säulen zu verteilen. Und eine dieser Säulen könnte sicherlich sein, bis zu einem gewissen Grad, eine neue europäische Arzneimittelproduktion.
jetzt um das ganze große Thema von der EU-Ebene, vom Weltmarkt quasi noch auf eine Privatperson runterzubrechen, wenn man jetzt in den Herbst und Winter geht, was kann man als Privatperson überhaupt machen?
Wenig.
Muss man sich eindecken mit gewissen Medikamenten?
Also,
oder?
Ich bin kein Fan des Hamsterns. Ja. Ich halte Hamstern für, also immer egal, um was es geht, für eine blöde Idee, weil man trägt damit ja auch dazu bei, das Problem nochmal zusätzlich zu verschärfen. Ja?
Ja.
Wir brauchen uns nur an den Beginn der Pandemie erinnern, wo alle Menschen auf einmal Klopapier gehamstert haben und, oder Spaghetti oder was auch, und die Regale leer waren, ausgenommen waren Vollkornspaghetti. Die haben es nicht einmal in der allergrößten Not gekauft, die Menschen ganz offensichtlich. Ja. Aber ich halte also das Hamstern für niemals, unter keinen Umständen für sinnvoll. Ich meine, wenn man sich drei Backeln statt eins auf Lager legt, na gut. Ja. All das, was verschreibungspflichtig ist, kann man ja sowieso nicht hamstern. Ja. Man wird vielleicht hier und da mal ein bisschen kreativ sein müssen und damit leben, dass man halt eine andere Marke verwendet oder ein statt zwei Tabletten von etwas nimmt, weil die Dosierung anders ist, oder halt sonst gemeinsam mit dem Arzt eine Lösung findet. Ja, wir kriegen das hin, denke ich mal. Es ist ja nicht so, dass das alles aus ist.
Ja.
Wir haben einen Fehlbestand von ganz oder teilweise fehlend, eben von knapp 600 im Moment. Insgesamt gibt es ungefähr 17.000 Medikamente, ja, so in etwa. Ja. Also es ist nicht so, dass wir überhaupt nichts mehr kaufen können. Ne?
Ja.
Aber man wird vielleicht vorübergehend ein bisschen kreativ sein müssen manchmal.
Vielen Dank für diesen Einblick in die aktuelle Titelgeschichte. Kann man auch als E-Paper lesen, Profil Nummer 40. Danke, Alwin, für diesen Einblick.
Sehr gerne, danke.
Und vielen Dank fürs Zuhören.
Mehr zum Thema auf Profil.at.